Und das sind Dinge, wo die Generation Z sehr berechtigt nach dem Sinn fragt und deutlich sagt, noch wenn wir doch die technischen Möglichkeiten durch KI und Automation haben, wieso macht überhaupt noch jemand diesen Schwachsinn? Also ich will ihn nicht machen, ich will Work erleben. Das Handwerk ist wahnsinnig im Vorteil, weil das, was wir hier machen, ist echt Work. Ja, das ist die Verbindung zum Kundennutzen, den wir stiften, ist im Handwerk so eng, dass die Leute den Sinn in ihrer Arbeit selbstständig erkennen.
Herzlich willkommen zum Generation Z-Talk und zu dieser neuen Ausgabe heute mit einem spannenden Unternehmer, nämlich Gunnar Barkhorn. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du da bist, Gunnar.
Moin Felix.
Ja, und wenn ich jetzt gleich noch ein paar Worte sage, dann muss ich erstmal vorher überlegen, was stelle ich jetzt alles vor. Spannend ist ja, dass Gunnar über sich selbst erstmal schreibt, er ist Ehemann, Vater, Humanunternehmer. Da kommen wir gleich noch dazu. Spannendes Thema zum Thema Generation Z. Autor, Keynote Speaker mit dem Schwerpunkt Fachkräftemangel. Und vor allem Geschäftsführer eines Metallhandwerksunternehmens, nämlich der Barkhorn GmbH. Und da sei erwähnt, das sind 70 Fachkräfte, 30 Azubis. Also auch wieder wahrscheinlich so mit der Hälfte der Belegschaft, schätze ich jetzt mal, in diesem Thema Generation Z ganz, ganz stark drin und verwurzelt. Und ich freue mich mega auf ein spannendes Interview mit dir, lieber Gunnar. Vielleicht erste Frage, Humanunternehmer. Das ist ja so das Stichwort, was bei dir eigentlich oder mit dir, mit deinem Namen verbunden wird. Was steckt denn da dahinter? Brauchen wir mehr Menschlichkeit im Unternehmen? Oder da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das dahinter steckt?
Das assoziieren die meisten damit. Das ist natürlich per se nicht wirklich falsch, aber es trifft den Nagel nicht auf den Kopf, sondern es geht um eine menschenorientierte Unternehmensführung. Das heißt genau genommen, sich darauf zu fokussieren, was braucht der Mensch? Also wie ticken wir eigentlich als Mensch? Welche Dinge reizen uns an? Was stößt uns ab? Also wir unterhalten uns im Tierschutz so wahnsinnig viel über artgerechte Tierhaltung, ja? Und im Bereich Arbeitswelt unterhalten wir uns gar nicht über menschengerechte Arbeitsplatzgestaltung. So, klar, es gibt Arbeitssicherheit und es gibt auch sonst Empfehlungen zur Arbeitsplatzgestaltung und allem. Es gibt eine Arbeitsgesetzgebung. Aber das ist alles gebaut, um, ich nenne es mal, das Schlimmste zu verhindern. Aber wie wir Menschen die Arbeitsumgebung so gestalten können oder die Menschen sich selbst ihre Arbeitsumgebung so gestalten können, dass sie aus sich selbst heraus motiviert sind. Darüber sprechen wir viel zu wenig und darauf zahlt eben eine menschenorientierte Unternehmensführung ein. Im Kern wollen wir zwei Dinge. Wir wollen Glück empfinden und Leid vermeiden. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher an deine gesetzte Rahmenthematik ran. Das unterscheidet sich überhaupt nicht bei den Babyboomern, bei der Generation Z oder sonst irgendwem, sondern wir wollen das alles. So, und das hängt zusammen mit unseren Grundbedürfnissen, die bei jedem anders Schwerpunkte haben. Und wenn deine Bedürfnisse, die dir wichtig sind, wenn sie erfüllt sind, dann empfindest du Glück. Und wenn sie gestört werden, empfindest du Leid. So einfach ist das. So, also was habe ich gemacht? Ich gucke im eigenen Unternehmen, welche Grundbedürfniszusammensetzung hat der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin und wie gestalten wir die Arbeit so, dass möglichst die Bedürfnisse befriedigt werden und zwar durch die Arbeit. Das klingt jetzt alles irgendwie so aufgesetzt. Guck aber mal, was üblicherweise passiert. Die Leute gehen zur Arbeit als Muss und nicht als ich habe Bock drauf, kriegen einen Haufen Geld quasi als Entschädigung dafür, um dann in ihrer Freizeit ihren Bedürfnissen nachzugehen. Aber wie viel geiler ist es doch, wenn du diesen Umweg gar nicht machen musst, sondern wenn die Arbeit direkt auf deine Bedürfnisse einzahlt. Und dann hast du am Ende ein humanes Unternehmen, weil es eine menschenorientierte Unternehmensführung ist. Das war jetzt ein bisschen lang, aber damit hast du, glaube ich, den Rahmen gesteckt.
Definitiv. Und du hast ja viele spannende Dinge jetzt schon erwähnt. Nämlich eines vor allem, dem ich auch zustimme, die Unterscheidung, beziehungsweise eigentlich, dass es kaum Unterscheidung zwischen Generationen gibt, wenn wir über Glück empfinden und Leid vermeiden vermeiden sprechen. Aber jetzt ist es ja trotzdem so, dass wir ja über die, was ja auch mein so Hauptfokusthema ist, nämlich die Gen Z zwischen 95 und 2009 geboren, so heiß diskutieren. Oder ich würde es mal anders formulieren. Also wenn ich Leitmedien zur Hand nehme, schon seit Jahren, dann könnte man sagen, sie sind faul, sie sind nicht arbeitsfähig, sie sind überhaupt nicht ausbildungsfähig, sie sind nur freizeitorientiert. Nämlich alle die, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen. Wenn aber es wirklich so ist, dass ja eigentlich wir alle schon die gleichen Bedürfnisse haben seit Jahrzehnten, warum spricht man dann so schlecht über eine junge Generation, die ja du auch bei dir im Unternehmen beschäftigst? Woran liegt das deiner Ansicht nach?
Das liegt daran, dass es, also erstens glaube ich fest daran, dass die Unterschiede innerhalb eines Generationsclusters zwischen den Menschen viel, viel größer sind als die Unterschiede zwischen den Generationen an sich. Und trotzdem macht diese Clusterung Sinn, weil wir sind als Generation jeweils anders aufgewachsen, anders erzogen worden. Also für mich war das völlig normal als Kind, Sätze zu hören wie, wenn die Erwachsenen reden, hast du den Mund zu halten. Du musstest sehen, wie du zu deinem Recht kommst als Kind, ja? So, und ich habe 3,5 Geschwister. Also ich bin auch von Geburt an mit dem Gedanken aufgewachsen, ich bin nicht alleine auf der Welt. So, dann guck dir mal die Generation Z Grundthematik oder Grundrahmenbedingungen an. Auch das ist wieder pauschalisiert, das trifft nicht jeden Einzelnen. Alles klar, alles gut, ne? Aber in der Regel Einzelkindsituation, in der Regel auch Alleinerziehersituation, auch das sei mal dazu erwähnt. Und damit diese Generation ist aufgewachsen mit einem mehr oder weniger gleichberechtigten Verhältnis auf Augenhöhe zu den Erziehungsberechtigten oder zu der oder dem Erziehungsberechtigten. Und das ist ein ganz anderes Aufwachsen. Das heißt, während wir Sätze zu hören kriegen, solange deine Füße unter meinem Tisch, bla bla bla, ne, kann jeder singen, das Ding. Oder es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wenn du hier zu den Mahlzeiten nicht isst, gibt es eben nichts. Und all solche Diskussionen. Und Generation Z, kaum, dass sie reden können. Was möchtest du denn heute Abend essen und was darf ich dir morgen Mittag machen? Und wann soll ich dich vom Sport abholen? Und wie ist das mit deinen Freunden? Wann bringe ich dich denn zur Disco? So, das heißt, viele Eltern oder Erziehungsberechtigte reduzieren sich selbst, auch aus einem gesellschaftlichen Druck heraus, auf so einen Wunscherfüller, so einen Maximalwunscherfüller. Plötzlich bist du nur noch Taxi und Geldautomat. Ne? So. Das ist ja erstmal alles irgendwie schön, ja. Bis zu dem Punkt, wo es zu der Frage kommt, wie leidensfähig ist denn so eine Generation? Wie sehr sind die denn konfliktfähig? Wie sehr sind die denn darauf vorbereitet, duldsam Dinge und Situationen auszuhalten? Und im nächsten Punkt, wie sehr haben die es eigentlich nötig? Also, das ist ja auch noch eine entspannende Frage. Also, wir haben das alles erlebt, vielleicht auch, weil wir es nötig hatten. Wir haben im Vorgespräch gesagt, ne, ich bin so Restposten der Babyboomer-Generation. Von uns gibt es einfach viel zu viele. Wir mussten damit leben, dass egal, wo wir hinkommen, herrscht Mangel, weil wir den durch unsere Menge Mensch erzeugen. So, Generation Z, egal wo die hinkommen, aus deren Blick herrscht Fülle. Sie sind überall gern gesehen und gewollt, weil es einfach so wenige von ihnen gibt, sowohl als Kunde wie als Mitarbeiter. Das sind ganz andere Rahmenbedingungen. Also wie sehr müssen die sich überhaupt auf die Lippe beißen?
Ja. Absolut. Wie sehr sind die konfliktfähig? Ist ja zum Beispiel ein Stichwort, was ja auch dann immer wieder hochkommt. Jetzt ist ja so, die Generation Z kann ja genau aus den Gründen, die du jetzt auch genannt hast, einfach vieles verlangen, auch deshalb, weil sie, du hast es gesagt, du mit deiner Generation, ihr seid zu viele. Ich würde es eher andersrum formulieren, die Zettler sind einfach zu wenig. Es sind halt 11 Millionen im Vergleich zu 18 Millionen Babyboomern und das wird ja nicht besser. Generation X so ähnlich, Generation Alpha noch weniger als Z. Das heißt, letztendlich fordern die ja auch viele Dinge. Das sehe ich immer wieder, wenn ich in Unternehmen komme, und man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ja, also die wollen nur, die stellen Forderungen Und manchmal stelle ich mir halt die Frage, ist es vielleicht nicht Zeit einfach für einen Wandel? Und da spreche ich ja wieder ein großes Stichwort auch von dir an und von deinen Vorträgen. Ich sehe schon, uns verbindet, glaube ich, doch einiges, obwohl wir zwar ein bisschen unterschiedliche Themen haben, aber bei dir kommt ja auch das Wort Wandel ganz oft vor. Und vielleicht einfach mal, um direkt in einen Punkt reinzuspringen, der ja aktuell so ganz präsent ist, wenn man fragt, was könnte jetzt mit Wandel zu tun haben? New Work. Und dieses Thema New Work ist bei manchen Unternehmen angekommen, bei manchen weniger, in unterschiedlicher Art und Weise. Was machst du als Unternehmer natürlich jetzt auch im Metallhandwerk zu diesem Thema und wie siehst du eigentlich den Wandel zu dieser New Work? Was heißt das für dich denn überhaupt?
Ich lehne mich mal an, so ein bisschen an Richard David Precht. Ich glaube, Freiheit für alle hieß das Buch, wo er den Arbeitsbegriff genauer auseinandernimmt. Im Deutschen haben wir nur das Wort Arbeit. Im Englischen hast du den Begriff Work und den Begriff Labor. Das ist ganz interessant, den Arbeitsbegriff auch im Deutschen mal dazwischen zu teilen. Work ist im Grunde genommen die erfüllende Arbeit, die Berufung, die Herausforderung im Beruf, das, was dich anfickt, Entschuldigung, ne? Mein Vokabular halt. So. Und Labor ist diese Plackerei, das Schuften, das sich für andere in den Dienst stellen, mithin auch sinnfrei in den Dienst stellen. So, und wenn wir von New Work reden, dann reden wir eigentlich von Work im Gegensatz zu Labor. So, da müssen wir hingucken. So, und dann New ist an New Work vielleicht lediglich, dass die Betonung von Freiheit, von Selbstorganisation, von Entscheidungsfreiheit viel, viel größer ist als vielleicht bislang. Ich bin gar kein Freund von diesen ganzen Labor-Arbeitsplätzen. Also alles, was wir heute an stumpfsinniger Maloche, und zwar egal, ob irgendwo in der Industrie am Band oder aber in irgendwelchen Buchhaltungsgaleeren, ich zeichne bewusst solche Bilder jetzt gerade in den Kopf. Aber all diese Arbeit darf sehr gerne durch Maschinen, durch KI und jede Form der Automation beseitigt werden. Diese Arbeit wollen und brauchen wir nicht. Vor allen Dingen, wo wir eine Rücknahme der Arbeitnehmer haben, einen Rückgang der Arbeitnehmer haben und Fachkräftemangel, ist es nicht nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen sinnvoll, sondern es ist auch aus Arbeitsschutz und Menschlichkeit und wie auch immer, aus allen nur denkbaren Gründen sinnvoll, Labor zu bekämpfen und zurückzufahren. Das ist die Arbeit, die echt keine Sau will, die aber heute noch Millionen machen für ihren Broterwerb. Und wir müssen hinkommen zu echter Work, zu Arbeit, die uns befriedigt, die uns einen Sinn stiftet. Denn nicht arbeiten ist auch keine Option. Auch das muss uns klar sein. Arbeit bildet einen wichtigen Bestandteil zur Befriedigung unserer Bedürfnisse. Wir führen ein inhaltsentleertes Leben, wir führen ein sinnloses Leben, wenn wir nicht arbeiten. Und jetzt müssen wir den Arbeitsbegriff wieder an der Stelle aufmachen. Arbeit ist nicht nur nicht selbstständige, sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit, sondern Arbeit kann auch Ehrenamt sein. Arbeit ist auch Familienarbeit und. All das ist Arbeit. Im Garten buddeln ist Arbeit. Ja, das wird aber oft so nicht verstanden. Das eine ist halt bezahlt, das andere ist nicht bezahlt. Vieles davon ist viel zu schlecht bezahlt. Und das finde ich, und das sind Dinge, wo die Generation Z zum Beispiel sehr berechtigt nach dem Sinn fragt und deutlich sagt, wieso macht überhaupt noch, wenn wir doch die technischen Möglichkeiten durch KI und Automation haben, wieso macht überhaupt noch jemand diesen Schwachsinn? Also ich will ihn nicht machen, ich will Work erleben. Das treibt dann auch mal Stilblüten Richtung Workation und wie auch immer. Und wer hat die rosanste Blume aus dem Strauß gepflückt, was einen geilen Arbeitsplatz angeht? Ne? Wer möchte das anstrengungsfreieste Arbeitsverhältnis mit der meisten Kohle vorweisen? So, ja, mein Gott, das ist der ganz normale Battle, den wir alle untereinander haben. Aber erstmal ist wichtig, den Arbeitsbegriff im Kopf ein bisschen zu trennen. Und ich habe 100% Verständnis dafür, dass egal aus welcher Generation die Leute sagen, Entschuldigung, aber für das, was wir da gerade als Labor rausgearbeitet haben, stehe ich nicht zur Verfügung. Habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Das ist jedermanns gutes Recht.
Ja, verstehe. Jetzt ist ja beim Thema New Work fallen ja jetzt auch mal wieder so Begriffe, 4 Tage Woche, ja, Arbeiten von Bali. Fordern das deine Azubis, deine Mitarbeiter insgesamt auch? Oder wie gehst du auf solche Neuerungen, die plötzlich auf uns einprasseln, mit um?
Ja, sehr gerne. Also erstens, das Handwerk ist wahnsinnig im Vorteil, weil das, was wir hier machen, ist echt Work. Ja, das ist die Verbindung zum Kundennutzen, den wir stiften, ist im Handwerk so eng, dass die Leute den Sinn in ihrer Arbeit selbstständig erkennen. Und sie wissen auch, das, was ich da als Handwerk tue, das ist nicht durch eine KI oder durch Automation wirklich sinnvoll ersetzbar, weil dann ist es eine Industrialisierung und dann sind wir raus aus dem Handwerk. Also per Definition geht das schon gar nicht, ne? So. Und damit muss ich den Leuten gar nicht so viel erklären, warum das, was wir tun, wichtig ist und wie wir es tun, wichtig ist. Und lapser Spruch am Rande, wenn ein Handwerker, also vor allen Dingen hier so unsere Metallhandwerker-Jungs, ne, wenn die Homeoffice machen, dann nennt das der Fiskus Schwarzarbeit. Also das haut organisatorisch schon nicht hin, ne?
Okay, das ist gut.
Wir sind ja arbeitsortsgebunden, ne? Du kannst
Ja.
ja nicht das Hallentor unseres Industriekunden zu Hause auf deiner Auffahrt reparieren. Das macht keinen Sinn. Also musst du schon Präsenz haben beim Kunden oder hier in der Halle, weil anders kannst du die Arbeit nicht wirklich sinnvoll verrichten. Trotzdem
Ja.
gibt es auch hier die Möglichkeit von Homeoffice, da wo der Arbeitsplatz das hergibt. Und jetzt gibt es viele Unternehmen, die leben so eine Pseudo-Gerechtigkeit oder so eine missverstandene Form von Gerechtigkeit nach dem Motto, weil Teile unserer Belegschaft, vielleicht auch große Teile unserer Belegschaft, kein Homeoffice machen können, darf der Rest auch nicht. Das finden die dann gerecht. Ist aber im Grunde genommen Unfug. Das ist ungerecht. Jeder Arbeitsplatz hat seinen Rahmen und seine Bedingungen. Und wenn ich mich beruflich in eine Richtung entwickelt habe, wo Homeoffice möglich ist oder wo auch Arbeiten remote von Bali aus möglich ist, ja bitte, dann lasst die Leute das tun. Ja? Denn euer Wettbewerb um die besten Köpfe wird es womöglich tun. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr die besten Köpfe nicht kriegt. Also das mal grundsätzlich zum Rahmen. Und jetzt kommen wir zum Thema 4-Tage-Woche. Die wird ja gerade im Handwerk wahnsinnig heiß diskutiert und viele Betriebe setzen es um. Viele Betriebe setzen es um bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, die ballern mal eben eine Lohnerhöhung von 20% raus. Das muss man mal so in Ruhe sacken lassen, was das eigentlich bedeutet. Als ob sie in der jüngsten Zeit mit Inflationsprämie und auch Tariflohnabschlüssen, die ja deutlich erhöht worden sind wegen der Inflation und allem, als ob sie da nicht schon genug rausgeballert hätten. Ja, also aus dieser Not, aus dieser Beklemmung heraus, ich kriege keine Leute. Und mal was zum Thema Geld. Ja, wer für Geld kommt, der geht auch wieder für Geld. Das mag den Hörern da mal eben nach draußen deutlich an den Kopf geworfen sein. Und ja, Arbeitnehmer sind Kunden für das Produkt Arbeitsplatz. Und dann guck mal, wie dein Produkt zusammengesetzt ist und mach dich doch nicht zum billigen Jakob, denn ein hohes Gehalt bedeutet, ich habe beschissene Argumente für die Arbeitsplätze in meinem Haus, was ich durch hohe Gehälter kompensieren muss, weil die Führung nicht stimmt, weil die Arbeitsrahmenbedingungen nicht stimmen und. Ja, und je beschissener diese Rahmenbedingungen sind, umso mehr Gehalt muss ich zahlen, damit überhaupt einer kommt. Das heißt, wenn du anfängst, an der Gehaltsschraube zu drehen, dann ist das das Ende aller besseren Argumente für die anderen Dinge. 4-Tage-Woche, jetzt ganz gezielt, halte ich für Blödsinn. Warum? Weil es am Thema vorbeigeht. Das ist so ein bisschen, wenn einer eine Klassenarbeit, also andersrum, wenn es heißt, 5-Tage-Woche hat die und die Probleme, wie auch immer, und jetzt schreibt einer eine Klassenarbeit, einen Aufsatz über die 4-Tage-Woche, dann würde ich als Mensch, der vielleicht New Work ein bisschen besser verstanden hat als andere, weiß ich nicht, ob ich das für mich in Anspruch nehmen darf, aber dann würde ich sagen, Thema verfehlt 6 Sätzen. New Work ist ein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung. Und eine 4-Tage-Woche ist das gleiche enge Gerüst wie eine 5-Tage-Woche, nur einen Tag weniger. Also das ist doch nicht die Antwort auf die Frage. Das geht doch am Thema vorbei. Ne? Das ist ja nur, und vor allen Dingen ist eine 4-Tage-Woche ja eigentlich, wir reden über Fachkräftemangel und nehmen Kapazität aus dem Markt. Das ist ja die völlig falsche Antwort. Das ist ja, also wie behämmert muss man sein, ne? So.
Ja, Es ist spannend, ja, weil das Argument ist ja immer, ich habe dann 3 Tage mehr frei, ich kann mich mehr erholen und bin dann fitter, wenn ich montags wieder zur Arbeit komme,
Das
sagt
stimmt
man.
auch. Also das
Ja.
stimmt ganz bestimmt. Da bin ich 100% der Meinung dieser Leute. Das belegen auch genügend Studien. Und trotzdem entziehe ich dem Markt auf breiter Front Kapazität. Und wer heute mit einer 4-Tage-Woche vorausgeht und damit Fachkräfte gewinnt, weil die sagen, hey geil, da habe ich einen Tag mehr frei. Ne? Wenn das alle machen, wenn wir im Markt dort angekommen sind, und das werden wir relativ zügig erreichen, wo ist dann denn mein Wettbewerbsvorteil? Mit was lockst du denn dann? Mit dem rosa Elefanten, mit Autos für alle oder mit einer 3-Tage-Woche oder wohin führt denn diese Argumentationskette? Es ist ein Wettrüsten ohne Sinn und Verstand. Und es geht immer noch am Ziel vorbei, weil für den einen sind 4 Tage vielleicht toll, für den anderen vielleicht nicht. Und das ist das, was ich meine. Wir brauchen eine Individualisierung der Arbeitszeit. Und davor schrecken wir zurück, weil es arbeitsorganisatorisch eine Mega-Herausforderung ist. Wir arbeiten hier im Unternehmen gerade an einer Lösung, die da lautet individuelle Arbeitszeit. Das liegt als Entwurf einer Betriebsversammlung beim Betriebsrat vor. Also so arbeite ich immer sehr konkret, ne? Sehr bodenständig, sehr nachlesbar.
Ja.
Und da steht halt drin, jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die freie Wahl zu bestimmen, ich möchte 20 oder 40 Stunden die Woche arbeiten oder 27,75. Das ist egal. Ja, das legst du selber fest, welches Wochenarbeitszeitvolumen du haben willst. Und du legst selber fest, wie diese Zeit über die Wochentage verteilt ist. Bedingung ist, Kundennutzen steht vor allem anderen. Das heißt, du musst dich mit deiner Arbeitsgruppe und deiner Führungskraft dazu abstimmen, ob das für dich individuell leistbar ist hier im Rahmen unserer Arbeitsorganisation. Je tiefer du das an die Etappe bringst, diese Frage, umso mehr ist dort möglich, als du von oben aus dem Chefsessel dir nur vorstellen kannst. So, und dann können die diese Freiheit nutzen, ihre eigene Arbeitszeit festzulegen. Und die können die maximal alle halbe Jahr ändern. Also du legst dich immer für 6 Monate Minimum fest, weil sonst mache ich die Personalabteilung verrückt. Ne? Wenn da jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dann werden die ja verrückt. Es ist ja auch nur, in Anführungsstrichen, die Festlegung der Soll-Arbeitszeit. Die Ist-Arbeitszeit richtet sich sowieso nach dem Kundenbedürfnis. Bis du da aber bist, dass eine Mannschaft den Kundennutzen in der allerersten Reihe sieht und hinter die eigenen Egoismen stellt, hast du verdammt viel zu tun auf der Reise hin zu einem Humanunternehmen. Das kriegst du nicht geschenkt. Das sind Jahre, die wir gebraucht haben, um uns dahin zu entwickeln, dass wir heute an so einer entscheidenden Stelle den Stöpsel aus der Mechanik ziehen können und sagen können, entscheid selber.
Ja.
In der Ist-Arbeitszeit sind wir da heute sowieso schon angekommen. Unsere Mitarbeitenden entscheiden sowieso, wann sie kommen, wann sie gehen, wann sie wie Energie zeigen, wann der Kunde sie braucht. Da ist ganz viel Selbstständigkeit und Freiheit drin. Und das verstehe ich unter New Work.
Ja,
Und nicht
hm.
alten Rahmen mit neuen Zahlen. Was für ein Schwachsinn.
Das ist mega spannend, was du sagst. Vor allem dieser Fokus auf individuell. Denn das Wort fällt bei mir schon seit langem zum Thema Weiterbildung zum Beispiel individuell. Du benutzt es jetzt aber speziell auch für das Thema Arbeitszeit. Und mich erinnert das auch an ein Krankenhaus, das hatte ich letztens gelesen. Die machen das inzwischen auch so. Drei-Schicht-System. Also eigentlich mega kompliziert, wie so ein Krankenhaus funktioniert. Und das geht tatsächlich. Bei denen ist das, glaube ich, so, die sagen, in 2 Monate vorher müssen die Bescheid sagen, wie viel Arbeitszeit sie wollen. Und das in einem Rahmen von, ich glaube, 20, 30% hin oder her können sie switchen. Und natürlich jetzt nicht von 100 auf 10%. Und das ist ja etwas, was ganz Neues ist. Also ich stimme dir da voll zu. Wenn alle 4 Tage Woche machen, was kommt dann danach? Dann ist das ja gar kein Vorteil mehr. Wir starten nächstes Jahr, startet die Bundesregierung, ich glaube, mit 50 Unternehmen. Das ist erstmal noch überschaubar. Also ein Projekt bringt die 4 Tage Woche wirklich mehr. Aber was du vorschlägst, ist ja eigentlich schon wieder einen Schritt weiter gedacht. Das finde ich echt cool, ja.
Deswegen läuft
Muss
das
ich sagen.
Projekt auch hier im Haus unter der Überschrift Beyond 4 Tage Woche. Also was geht
Okay.
eigentlich darüber hinaus? Also was will die eigentlich erreichen? Nämlich mehr Freiheit für die Leute. Und wir sehen immer noch Arbeit als den pauschalen Feind, Also ist die Idee mehr Freiheit, weniger Arbeit. Das ist aber Quatsch. Es geht um mehr Freiheit in und durch die Arbeit. Und dann musst du die Arbeit in der Menge gar nicht wirklich reduzieren, weil wenn das etwas ist, was deine Bedürfnisse befriedigt, dann hast du da ja Bock drauf. Ne, das können sich manche immer in ihrem verbrämten Hirn nicht vorstellen, dass Arbeit was total Geiles ist, wo ich montags, weißt du, wo ich sonntags schon mit den Hufen scharre, dass ich montags wieder hin darf.
Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten und vielleicht auch bei einem der letzten Punkte. Arbeit kann total geil sein, ne? Ich will doch mal ein paar Dinge, die du vorher genannt hast, sagen. Denn zum Beispiel, wer für Geld kommt, geht auch wieder für Geld. Ja, find ich auch ein super Zitat von dir. Das muss ich mir gleich aufschreiben, weil es ist doch letztendlich so. Jetzt aber, Gunnar, kommt natürlich der Punkt. So, ich spreche auch immer wieder vor vielen Handwerkern. Beispielsweise jetzt demnächst wieder bei einer Handwerkskammer. Und als die mich angekündigt haben, da hat gleich einer der Teilnehmer oder der angemeldeten Teilnehmer angerufen und gesagt, ja, also er will da auf jeden Fall eine Diskussion, weil er glaubt nicht, beziehungsweise er weiß, dass das, was die Generation Z so alles fordert, dass das eh nicht funktioniert. Ich denke dann immer, okay, wir brauchen junge Leute und wir müssen was verändern. Provokative Frage jetzt an dich oder eine sehr direkte Frage. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was jetzt wirklich mit Fachkräftemangel zu tun hat, was keine jungen Menschen findet, dann hast du jetzt ein paar Dinge gesagt. Okay, Gehalt erhöhen bringt wahrscheinlich nicht wirklich viel. Aber was sind denn aus deiner Sicht so die ersten Schritte, um nicht vielleicht gleich morgen, aber mindestens mittelfristig zu einem attraktiven, sagen wir mal, Handwerksunternehmen zu werden, aus deiner Erfahrung? Was macht es denn wirklich aus? Weil du hast ja so einen Strauß an Dingen, die du tun kannst, kannst du aber nicht alle umsetzen. Was ist das Wichtige? Auf was kommt es an?
Das Allerwichtigste, was auch diese ganze Generationendiskussion vielleicht mal ein bisschen flacher legt, wir sollten generell im persönlichen Umfeld, bei der Arbeit, aber auch auf der, ich sag mal, politischen Ebene, wir sollten lernen, miteinander und nicht übereinander zu sprechen. Das tun wir nämlich viel zu wenig. Ja, also der dich da angerufen hat, der Handwerksmeister, der sprach auch über die Generation Z. Meine erste Frage an deiner Stelle wäre gewesen, wann hast du das letzte Mal mit der Generation Z gesprochen? Er hat eine festgelegte Meinung, was er glaubt, was die wollen, hat die aber wahrscheinlich nie gefragt. So, weißt du, was ich meine? So, und das ist das, was ich hier im Unternehmen tue, und das ist tatsächlich das Wichtigste überhaupt. Dialog. Wirklich mit den Menschen, nicht zu den Menschen, mit den Menschen sprechen. Mache hier mit jedem einzelnen Mitarbeiter einmal im Jahr ein Zukunftsgespräch. Das heißt, ich setze mich mit jeder einzelnen Person in diesem Haus hin, vom Azubi bis zu meinem Co-Geschäftsführer. Und wir sprechen darüber, wo willst du in Zukunft hin? Wir reden überhaupt nicht über gestern oder heute, wir reden nur über morgen. Wo willst du hin? Und welchen Beitrag kann das Unternehmen auf dieser Reise, die individuell für dich ist, welchen Beitrag kann das Unternehmen leisten? Wenn du solche Gespräche führst, dann kommst du ganz von alleine dahinter, was die Menschen in deinem Unternehmen, die dich umgebenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich wollen. Und dann machst du das einzig Intelligente und richtest dich danach. Punkt. So. Viel mehr musst du gar nicht machen. Weißt du, nicht schau den Leuten nicht aufs Maul, sondern rede mit ihnen. Rede wirklich mit den Menschen. Wo willst du hin? Was sind deine Alltagsprobleme? Was brauchst du? Wie können wir dazu eine Lösung entwickeln, und sei so individuell wie nur möglich? Dann holst du auch und vor allem die Generation Z volle Kanne ab. Darum geht es. Einzeln mit jedem Menschen reden. Und wenn die Leute jetzt denken, mein Gott, in so einer 10-Mann-Handwerksbude, sehr geehrter Herr Barkon, da können Sie das wohl tun, dem sei gesagt, nee, das ist eine 100-Mann-Bude. Das heißt, ich führe zwei solche Gespräche jede Woche. Und das ist, jetzt fragt sich der Nächste wieder, mein Gott, kümmert er sich gar nicht um seine Kunden? Nee, mache ich nicht. Denn wenn ich mich als Chef um die Kunden kümmere, bin ich meinen Mitarbeitern beim Kümmern um die Kunden im Weg. Meine Rolle ist es, hier den geilsten Arbeitsplatz der Welt für jeden Einzelnen zu schaffen. Damit bin ich Vollzeit ausgelastet, neben den Vortragsaufträgen. So. Aber ansonsten um das operative Geschäft der Firma kümmere ich mich überhaupt. Muss ich nicht, weil das hat meine Mannschaft traumhaft im Griff. Warum? Weil wir so nach diesem Volks- und Raiffeisenbankprinzip den Weg für die frei machen. Ich versuche, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit die nach und zwar buchstäblich nach Lust und Laune ihr bestes Ergebnis für unsere Kunden liefern. Darum geht's. Also redet miteinander und nicht übereinander. Und miteinander reden heißt auch als Chef mal die Maske fallen lassen und sagen, wo dich der Schuh drückt und wo deine Engpässe sind. Und dass du weißt, wie sehr du die Mannschaft brauchst, weil du gar nicht wirklich weißt, wenn der und der Kunde nicht bezahlt, wie du dann noch Gehälter zahlen sollst. Teil doch auch solche Fragen mal mit deiner Mannschaft. Mach dich offen und verletzlich. Dann sind auch die dir gegenüber offen und verletzlich. Und ihr redet wirklich von Mensch zu Mensch, nicht von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Und wenn du die Plattform geschaffen hast, dann bist du mega weit. Der Rest ist fast von alleine.
Jede Woche zwei Gespräche, ja. Das ist schon mal eine Hausnummer, für viele unvorstellbar. Also wieder ein Beispiel, es funktioniert. Gibt es aber auch mal Situationen, wo du sagst, in solchen Gesprächen, da kommen jetzt junge Menschen und das kannst oder willst du jetzt gar nicht erfüllen? Oder wie gehst du damit um? Oder ist das wirklich immer so, dass du sagst, ja, also können wir machen?
Also der Blick geht nie auf das, was ich persönlich denke oder fühle oder will oder was meine Gewohnheiten oder Prinzipien oder scheißegal. Das ist nämlich innere Referenz. Ja, also das ist das, was der alte Sack, die Führungskraft, wie auch immer will. Das ist eine innere Referenz. Aus solchen Ideen heraus entsteht ein Berichtswesen, weil der alte meint, er muss informiert sein für Dinge, die ihn eigentlich, Entschuldigung, nichts angehen. Ja. Ich habe hier von den Projekten nicht den Schatten einer Ahnung. Ich weiß nicht, wie die stehen oder wie die ausgehen. Der nächste Controller stirbt jetzt gerade einen Herzinfarkt, das kann ich halb hören. Das sind Dinge, die interessieren mich einen Scheiß. Ja? Sondern du brauchst den vollen Fokus auf die äußere Referenz. Also, was braucht der Kunde? Was braucht der Markt? Was braucht das Unternehmen, um morgen und übermorgen Kunde und Markt noch bestmöglich versorgen zu können? Das sind die Rahmenbedingungen, die das Leben setzt. Ne, auch gesetzliche Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen akzeptiert jeder, auch Generation Z, sofort, weil sie eben von außen sind. Das heißt, wir mischen nur die Karten im Spiel, über die wir wirklich von innen heraus entscheiden können. Und da ist alles Ergebnis offen. Und den äußeren Rahmen, ja, der ist doch gegeben. An dem müssen wir jetzt nicht groß rumdiskutieren. Wenn die eine andere Politik, einen anderen gesetzlichen Rahmen wollen, dann kann ich die nur aus dem Gespräch schicken mit dem freundlichen Hinweis, dann wählen nächstes Mal anders. So, weißt du, so, und wenn du den Fokus auf den äußeren Rahmen hast, ist mit dir jeder sofort im Einklang in der Frage, welche Lösungsoptionen stehen zur Verfügung. Aber nur weil ich was nicht will, heißt das noch lange nicht, dass das hier nicht doch passiert. Genauso wie nur weil ich etwas will, heißt das auch nicht, dass das hier passiert. Ich werde hier ganz, ganz oft von der Mannschaft overruled, wo die sagen, wir wissen, dass du das scheiße findest, aber wir machen es trotzdem, weil es für den Kunden gut ist. Und dann habe ich halt die Fresse zu halten als Chef.
Klare Worte, direkte Sprache. Ich mag das. Ich mag das, Gunnar. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht die letzte Frage. Welchen Tipp würdest du denn dem Unternehmer, dem Personaler oder Personalerin natürlich auch mal an die Frauen gerichtet, welchen Tipp würdest du unseren Zuhörern jetzt am Ende zu unserem wunderbaren Thema noch mitgeben, wenn es ein Tipp wäre, was wir
Ja,
für
ganz, ganz sicher. Also den haue ich immer wieder sehr gerne raus.
ja.
Die Überschrift ist nicht antworten. Denn wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Und wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dann sorg dafür, dass die Antworten formulieren und nicht du. Und das geht am allerbesten mit der Generation Z. Weil die sind von Kindesbeinen an schon gewohnt, dass sie alles Mögliche irgendwie entscheiden sollen, weil Mama und Papa ihnen beim Zucker in den Arsch blasen, tausend Fragen stellen, wie sie es gerne hätten und in welches Loch sie gerne den Zucker hätten. So, und das ist ein Asset. Das ist kein Problem, das ist ein Asset. Wir müssen es nur als solches begreifen, weil die sind dadurch antwortfähig. Ein Babyboomer, wenn du den fragst, was willst du eigentlich, kommt erstmal eine Viertelstunde Sendepause, weil der noch nie darüber nachgedacht hat, was er persönlich will. Generation Z kann dir das sofort wie aus der Pistole geschossen beantworten. Und das ist geil, das ist nützlich. Also nimm dir gerade die Generation Z und konfrontiere die nicht mit deinem Willen und deinen vorgefertigten Antworten, sondern konfrontiere sie mit deinen Fragen, konfrontiere sie mit echten Problemen, mit echten Herausforderungen. Und dann siehst du, wie engagiert die sind. Also Entschuldigung, eine Generation, die sich auf die Straße stellt und für das Klima demonstriert. Eine Generation, die Schmerzen hinnimmt und sich an der Straße festklebt. So kacke, wie der ein oder andere das finden mag. Ich bin auch nicht so richtig Fan von dieser Daseinsform des Protests. Aber eine Generation, die das macht, die ist engagiert. Die ist auch leidensbereit. Sie müssen nur wissen, wofür. Dann hängen doch diese großen Ziele mit der Generation Z an dein Unternehmen. Das kriegst du am besten, wenn du aufhörst zu antworten, sondern wenn du ihnen Fragen stellst.
Ja. Umdenken, weiterdenken. Es ist sehr vieles drin, sodass man den Podcast eigentlich gerade nochmal hören könnte. Oder weitere Videos von dir schauen, denn du hast ja auch auf deiner Webseite und auf YouTube einiges, was man dann nochmal sicher genießen kann. Ich würde vielleicht fast schon sagen, inhalieren als Tipps und als Inspiration vor allem. Die nehme ich definitiv aus unserem Interview mit. Gunnar, ich danke dir vielmals. Und wo wir jetzt gerade bei diesem Thema schon sind, wo kann man denn hauptsächlich mehr über dich erfahren, wenn man jetzt Interesse hat, da noch mehr Infos zu bekommen?
Ganz einfach. Dreh- und Angelpunkt ist humanunternehmer.de. Von dieser Webseite aus kriegst du alle Informationen über mögliche Produkte, also Buch und Ähnliches, über Vorträge, über Verlinkungen zu den sozialen Medien, wo du eigentlich dir jede Menge tägliche Motivation und Inspiration abholen kannst. Ganz wichtig noch ein Punkt, weil das verwechseln auch viele. Ich arbeite überhaupt nicht als Trainer, Coach oder Berater. Ich bin rein Vortragsspeaker. Ich glaube, du auch, Felix, ne? Oder berätst du Unternehmen? Nee, ne?
Machst du auch nicht. Kaum. Ganz selten.
Genau, und das finde ich einen ganz wichtigen Mehrwert, weil ich bin nicht darauf aus, irgendwie zu pitchen und irgendwie noch das nächste Seminar zu verkaufen, sondern ich möchte wirklich, dass wir alle zusammen eine Riesendelle in diese Arbeitswelt schlagen.
Ja.
Dass wir einen echten Change hinkriegen. Das motiviert mich.
Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Hoffentlich stehen wir mal zusammen auf der Bühne.
Sven. Sehr gerne, jederzeit. Also wer auch immer uns beide jetzt gehört hat, und hat uns genau. Zusammen zu beauftragen, uns gibt's im Doppelpack.
Genau, das ist ein wunderbares Ende von einem Podcast und vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Zuschauer, jetzt auch wenn das über YouTube angeschaut wurde und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, zu liken, zu abonnieren und das Video zu liken, so oben ist richtig und gerne auch natürlich Kommentar zu hinterlassen. Was fandet ihr gut? Was wünscht ihr euch als nächstes Gesprächsthema? Und wo stimmt ihr vielleicht auch nicht so ganz zu? Ja? Also es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen. Auch das ist super spannend, dann da eine offene und ehrliche Diskussion drüber zu führen. Also bis zum nächsten Mal. Gunnar, dir nochmal lieben Dank. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald.
Vielen Dank, Felix. Tschüss.